Hallo, mein Name ist Thomas J. Pucher. Ich bin Vorstand bei falconcrest.org. Das ist ein weiterer meiner Kommentare, diesmal zur Feier des 41. Jahrestages der Premiere der Serie. 4. Dezember 2022. Ich würde Sie gerne durch Climax, das Geständnis, führen, also das aufregende Staffelfinale von Saison 2. Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis: Sie können grundsätzlich unseren Bereich hinter den Kulissen auf der Website als Kommentar nutzen, während Sie jede Folge sich anschauen. In meinen Audiokommentaren versuche ich dann noch zusätzliche Details hier und dort einzubringen, die nicht auf der Website stehen. Und ich versuche auch dem Ganzen einen etwas persönlicheren Anstrich zu verleihen. Also legen Sie jetzt Ihre DVD von Warner Home Video ein und nehmen Sie die Lautstärke ein bisschen runter. Ich sage Ihnen dann, wenn Sie starten können, um meinen Audiokommentar anzuhören, während die Episode läuft. Gut, dann drücken Sie bitte jetzt den Abspielknopf. Ich liebe diese Vorschau vor dem Vorspann, weil sie uns eine Vorstellung davon gibt, dass eine der zentralen Storylines dieses Jahres, nämlich der Mordfall Agretti, gelöst werden wird. Und die Art und Weise, wie das geschnitten ist, lässt die Zuschauer natürlich rätseln, wie Jacquelines Handlung in diese Episode passt und was sie damit zu tun hat. Staffel 2 ist ja ziemlich unterschiedlich im Vergleich zu Staffel 1, die diese in sich abgeschlossenen Episoden hatte und wo es nur die eine übergreifende Storyline mit Jasons Tod gab. Davon ging Staffel 2 ja dann weg, hin zu einer seriellen Erzählweise. Und Staffel 2 hat vor allem zwei zentrale Handlungsstränge, die in dieser seriellen Erzählweise dann noch herausragen. Nummer 1 ist hier David Selby, hier im Vorspann. Richard Channing ist eine der zentralen Errungenschaften für dieses Jahr und wird dann natürlich auch der wichtigste männliche Charakter in der Serie werden, auf lange Sicht hin. Und hier sind wir dann auch schon bei Nummer 2, Anna Alicia. Also über diese beiden Darsteller und ihre Rollen werde ich nachher ein bisschen mehr noch erzählen. Ich glaube, dass die der Grund sind, warum die Serie jetzt wirklich in der zweiten Staffel richtig abging. Diese Eröffnungsszene hier zeigt uns Falcon Crest von oben. Das sind großartige Aufnahmen von früheren Dreharbeiten im Napa Valley. Und weil es jetzt schon relativ spät ist oder am Ende der Saison ist, wurde natürlich diese ganze Episode in Los Angeles gedreht. Also alles, was man jetzt hier aus dem Weinanbaugebiet in dieser Folge sieht, kommt von früheren Dreharbeiten, entweder ganz früh in der Saison oder noch früher, nämlich aus The Vintage Years oder Saison 1. Dieser Drehort hier, das Tuscany Valley Memorial Hospital, ist das alte Pacoima Hospital in einer Stadt, die sich heute Lakeview Terrace nennt, im Norden des Großraums L.A. Das war früher Hillview Mental Health, also ein psychiatrisches Krankenhaus, und wurde typischerweise vermietet an Fernsehserien und Filme als Drehort. Also um ehrlich zu sein, dieses alte Backsteingebäude wurde schon etwa seit Mitte der 80er nicht mehr für medizinische Zwecke genutzt, sondern ausschließlich an die Unterhaltungsindustrie vermietet. Und das Gebäude hat dann aber einen ganz schweren Schaden erlitten durch das 1994er Northridge-Erdbeben und wurde dann für Jahrzehnte aus Sicherheitsgründen komplett abgeriegelt, bis es dann letztlich 2018 abgerissen wurde. Und jetzt befinden sich an der Stelle Einfamilienhäuser. Das wurde neu erschlossen. Diese frischen grünen Wiesen, die man hier sieht, und die Hügel im Hintergrund auf dem Gelände von Falcon Crest, befinden sich in Wirklichkeit ganz nahe an dem Drehort für das Krankenhaus. Das ist der Bartholomew Canyon in Sylmar, Kalifornien. Und es ist wirklich ganz unglaublich, wie grün und wie satt diese ganze Umgebung damals aussah. wenn man sich das heute ansieht, dann ist alles ausgetrocknet, es sieht alles braun aus, wegen der Hitze und der Trockenheit, die dort herrscht, was wohl ein Resultat der globalen Erwärmung sein dürfte. Diese Szene hier befasst sich mit Richard, obwohl er selber gar nicht in der Szene ist, aber es ist vielleicht jetzt eine ganz gute Zeit, um ein bisschen mehr über diese wirklich ganz besondere Figur zu sprechen. Richard Channing ist ja ganz zweifellos der Hauptdarsteller in der Serie, der am häufigsten umgeschrieben und umentwickelt wurde. Earl hatte ihn ja bereits zusammen mit den ursprünglichen Charakteren entworfen, als er The Vintage Years geschrieben hat. Und Earl spielte damals mit verschiedenen Ideen. Also eine war, dass Richard vielleicht Lances älterer Bruder sein sollte. Eine andere Idee war, dass er Douglas Channings Sohn sein sollte. Und es gab verschiedene Ideen, ob er Douglas und Angelas Sohn sein sollte oder Douglas Sohn aus einer Affäre mit einer Frau aus dem Tal. Und für genau dieses Szenario hat Earl dann wiederum herumgespielt mit der Überlegung, dass vielleicht Angela ihren Stiefsohn wie ihren eigenen Sohn aufgezogen haben könnte, wobei das Schicksal von Mona Donati oder Maria Donati, Richards leiblicher Mutter, einer benachbarten Winzerin, zu dem Zeitpunkt noch ziemlich unspezifiziert ausgearbeitet war. Und als Earl dann das Drehbuch für The Vintage Years fertiggestellt hatte, entschied er sich, dass Richard der Sohn von Douglas und Angela sein sollte, und zwar ein Söldner, der gelegentlich nach Hause kommt zu seiner Mutter, zu der er ein sehr enges Verhältnis hat, um ihr zu helfen. Und diese Version von Richard wurde im ursprünglichen Pilotfilm, wie Sie alle wissen, von Michael Swann dargestellt. Und als es zur Entscheidung kam, dass diese ursprüngliche Richard-Rolle nicht mehr weiter verfolgt werden sollte, hat Earl seine früheren Pläne für Richard wieder aktiviert und nur auf den richtigen Moment gewartet, um ihn ins Bild zu bringen. Da gab es Überlegungen, dass man ihn vielleicht so auf einer halb regelmäßigen Basis erst einsetzen könnte. Earl hat auch darüber nachgedacht, über all diese Möglichkeiten, wessen Sohn Richard jetzt im Ergebnis sein sollte, auch dass er möglicherweise eine politische Karriere anstreben sollte. Und dann passierte etwas, das sehr ungewöhnlich für eine Serie dieser Art ist, nämlich Earl hat ihn schon am Ende der ersten Staffel im Dialog erwähnt, als Douglas' unehelichen Sohn. Was dann dazu führte, dass wir, also das Publikum, schon einen Vorgeschmack darauf bekommen haben, dass eine zentrale Frage in der folgenden Staffel sein würde, wer Richards Mutter ist. Also Staffel 2 war dann endgültig der Zeitpunkt für Richards Auftritt und Earl und Bob haben erkannt, dass es die richtige Entscheidung war, ihn von Anfang an in der Staffel 2 als Hauptdarsteller regelmäßig dabei zu haben. Und das war perfektes Timing, denn David Selby war verfügbar, als Flamingo Road abgesetzt wurde. Das war ja, wie alle hier, die diesen Kommentar hören, sicherlich wissen, eine weitere Serie von Lorimar, die allerdings nur kurzlebig war, nämlich bloß 2 Staffeln, und David hatte ja in der 2. Staffel einen staffellangen Gastauftritt als Michael Tyrone oder Michael Edwards. Und in dem Jahr hob Flamingo Road wirklich ab. Und obwohl die Einschaltquoten dafür nicht zu schlecht waren, hat NBC dann am Ende der Fernsehsaison 1981-82 den Stecker gezogen und deswegen blieb auch die große Frage im Cliffhanger, wie Davids Figur Michael Tyrone überlebt hat, offen. Und so sehr ich es auch gehasst habe, dass Flamingo Road abgesetzt wurde, das stellte sich dann letzten Endes als glückliche Fügung heraus, denn David war deswegen verfügbar und konnte von Flamingo zu Falcon wechseln. Sowohl die eine als auch die andere Serie wurden in den Burbank Studios gedreht, also jetzt wieder Warner Brothers. Und zusammen mit David kamen dann auch viele der Stabsmitglieder von Flamingo zu Falcon. Darunter auch die Konzeptberater Steve Black und Henry Stern, die ja ganz maßgeblich an der Entwicklung von Davids teuflischer Figur in Flamingo Road beteiligt waren. David ist ja seit Jahrzehnten ein Freund von mir und ich erinnere mich, dass er in unserem allerersten Interview, das ich für den Fanclub mit ihm in den 90ern gemacht habe, erzählt hatte, dass Michael Tyrone so eine Art Blaupause für Charakterentwicklung war, weil sie versucht hatten, ihn so dunkel und düster wie möglich darzustellen, um einfach zu sehen, wie weit sie gehen konnten, was die Zuschauer auch noch akzeptieren würden. Und als die Rolle des Richard für Falcon Crest entwickelt wurde, Stephen Henry, natürlich immer noch auf der Basis von Earls ursprünglichen Ideen, die Charakterzüge, die sie für Michael Tyrone in Flamingo Road ausgearbeitet hatten, wiederbelebt und ihn aber etwas weniger teuflisch ausgestaltet, aber dafür auch mit einigen menschlicheren Qualitäten und einer Verletzlichkeit nach Art eines Kindes. Und ja, zusammen mit Earls Idee, Richard die ganze Zeit Milch trinken zu lassen, immer im Hinterkopf, dass Milch Richard an seine verlorene Mutter erinnern würde, wurde dann Richard Channing ein sehr komplexer Charakter. Und nach meiner Meinung ist er ja immer ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung zu kurz gekommen, beispielsweise im Vergleich zu J.R. Ewing aus Dallas, also dem Charakter, den die Zuschauer zu hassen liebten. Es gab ja sehr viele Schurken in diesen Dramas im Fernsehen damals, aber Richard war wahrscheinlich derjenige, der die größte Komplexität von allen hatte, wegen dieser ausdifferenzierten Hintergrundgeschichte und auch wegen seines Strebens, danach geliebt zu werden, weil er immer diese fehlende Liebe in seinem Leben gespürt hat, aufgrund der Tatsache, dass seine Mutter nicht kannte und so weiter. Also jedenfalls können wir uns glücklich schätzen, dass David zur Verfügung stand, vor allem, weil er auch eine wahnsinnig gute Chemie mit Jane Wyman hatte. Und ich glaube, ich kann da dieses Thema schon ansprechen, weil man da jetzt ja keine Geheimnisse verrät, wenn man an das Alter der Serie denkt. Es war auch großartig, dass er dann sich als Richard, als Angelas Sohn entpuppte in den Staffeln 6 und 7. Also eine Entscheidung, die Jeff Frelick, der spätere leitende Produzent, getroffen hat, als er auf der Suche war, wie er Earls verschiedene Anfangsideen dann noch nutzen könnte. Und eine Überlegung war, dass Angela eine Totgeburt haben sollte und Jeff hat dann entschieden, dass das perfekt passte, um Richard ins Spiel zu bringen, also diese Idee mit der Totgeburt zu revidieren auf der einen Seite und ein paar Elemente aus den früheren Konzepten über Richard Donati andererseits da einzubringen in diese Story, sodass er dann erklärte, Richard sei nach der Geburt entführt worden und Angela wurde erzählt, ihr Sohn sei gestorben. Also wer mehr erfahren möchte über diese aufregende Entwicklung des Richard Channing, wir haben ganz viele Details über Earls Ursprungskonzept und auch über die Bibeln der beiden ersten Staffeln in unserer Magazinreihe »Die Geheimnisse um Falcon Crest«. Man kann also uns jederzeit ansprechen, wie man die bekommen kann. Also auf jeden Fall hatten wir viel Glück, dass David Selby dabei war. Er hatte ja auch vorher schon eine lange Geschichte mit Lorimar, nicht nur in Flamingo Road. Er hat auch mit Earl schon in den Waltons gearbeitet, wo er Olivia Waltons Kunstlehrer gespielt hat und sie sogar geküsst hat. Und David war ja auch die ursprüngliche Wahl von Lorimar für Gary Ewing, als Knots Landing entwickelt wurde. Die Rolle wurde ihm angeboten, aber David hat sie abgelehnt und dann hat man also angefangen, nach Schauspielern zu suchen und über diverse Vorsprechen dann Ted Shackelford als Gary ausgewählt. Und als Richard besetzt werden sollte in Falcon Crest, wollten über 150 Schauspieler für diese spektakuläre Rolle vorsprechen, wobei dann im Ergebnis nur ein paar wenige eingeladen worden sind. Einer von ihnen war John Beck, auch ehemals aus Flamingo Road, wo er Sam Curtis gespielt hat und wurde dann später zu Mark Grayson in Dallas. Ein weiterer war Michael Nader, der vorgesprochen hat. Der war ja auch schon interessiert gewesen an einer kleinen Rolle in Staffel 1, nämlich in der Folge Herr im Haus, der Privatdetektiv Miller. Und wir alle wissen ja, dass Michael Nader, der inzwischen ja verstorben ist, schließlich die Rolle von Dex Dexter in Dynasty bekommen hat. Und einige andere Leute bei Lorimar dachten an Stars wie William Hurt, Robert De Niro, Al Pacino, Tom Selleck. Also ich bin froh, dass für Earl nie wirklich jemand anders in Frage kam für die Rolle des Richard als David Selby, denn David war einfach perfekt für diese Rolle. Hogan's Home Center, dieser Drehort liegt in San Fernando, in Sylmar, auch in Los Angeles. Und wir sehen hier Jamie Rose in einer Perücke. Sie wurde ja nach den Folgen, die in Napa abgedreht worden sind, von den Produzenten dazu überredet, eine Perücke zu tragen, weil die Produzenten aus irgendwelchen Gründen diese besonders lockigen Haare, die Jamie ja hatte, nicht mochten. Und deswegen hat man ihr dann eine Perücke aufgesetzt. Sehr zu ihrem Leidwesen übrigens. Das hat ihr nicht sonderlich gefallen, aber sie hat sich da ihrem Schicksal mehr oder weniger gefügt. Ich will schon mal im Vorgriff auf die nächste Szene sagen, dass man besonders genau auf die Außenkulisse achten sollte. Gleich wird also das Herrenhaus von Falcon Crest gezeigt werden. Und da werde ich ein paar Worte dazu verlieren. Also bitte mal genau auf die Stufen des Sets von außen gucken. Wenn man ein erfahrener Zuschauer ist, dann kann man nämlich immer erkennen, wenn das viktorianische Herrenhaus von Falcon Crest nicht die wirkliche Villa Mira Valley bei Spring Mountain im Napa Valley ist. Das hier ist die Kulisse im Studio, die Außenkulisse. Es ist ja jetzt fast das Ende der Saison und das Drehen an entfernter liegenden Drehorten wurde ja bekanntlich nur in den frühen Episoden einer jeden Staffel gemacht, bis einschließlich Staffel 7. Also das ist das Veranda-Set im Studio. Und wenn man die Treppenstufen anschaut, die von der Zufahrt hinaufführen zur Veranda, dann ist das eine Stufe weniger als vor dem wirklichen Haus. Das ist einer der Unterschiede. Und ein weiterer Unterschied ist, dass diese sehr detaillierten, elaborierten Fliesen auf dem Fußboden in dem zurückgesetzten Eingangsbereich in der Nachbildung im Atelier auch fehlen. Aber ich glaube, dass die Set-Designer von Lorimar, die diese Kulisse gebaut haben, trotzdem eine ganz unglaubliche Arbeit geleistet haben. Sie haben ja auch die Buntglasfenster, diese Bleiglasfenster, man sieht sie hier im Hintergrund auch in der Innenszene, in der Eingangstür nachgebildet. Sie haben, wenn wir uns nochmal an draußen erinnern, das Sichtmauerwerk und auch diese unglaublich elaborierten Stützen der Veranda und das Geländer um die Veranda minutiös nachgebaut. Das befand sich alles in Atelier 1 der Burbank Studios oder jetzt Warner Brothers. Das ist eine ganz riesige, ein ganz riesiges Filmatelier. Und das Set war so aufgebaut, dass sogar größere Fahrzeuge, also wie Chases Lieferwagen beispielsweise, direkt davor fahren konnten auf diese imaginäre Zufahrt. Diese große, riesige Schiebetür des Studios außen war also groß genug, um auch das zu ermöglichen. Für alle, die es interessiert, wir haben natürlich Grundrisse dieser Sets bei uns auf der Website im Bereich Serie, Produktionsbüro, Drehorte sind die verfügbar und als Mitglied bekommt man kompletten Zugang zu den ursprünglichen Grundrissen dieser Kulissen und auch von einigen der Filmateliers. Das Tuscany County Building, das ist eines der sehr traditionellen Sets auf der Midwest Street in den Burbank Studios oder jetzt mal Warner Brothers. Also eine Außenkulisse, eine dauerhafte Außenkulisse, die wurde in den ersten drei Staffeln, als die Serie bei Warner Brothers gefilmt wurde, sehr häufig benutzt. Und das ist tatsächlich das größte Bauwerk auf der Midwest Street, also zumindest am westlichen Ende von der Midwest Street, auf dem Freigelände des Studios. Dieses Gebäude hat keinen offiziellen Namen. Meistens wird es als das Gerichtsgebäude aus Ziegelstein oder so etwas beschrieben. Dieses Set ist ziemlich alt. The Music Man, ein Film von 1962, hat das häufig gezeigt. Und natürlich in der Serie The Dukes of Hazzard, also ein Duke kommt selten allein, war das ja auch ständig zu sehen. Und Produktionen in der jüngeren Vergangenheit, ja, die Gilmore Girls haben, da war es Stars Hollow High School. Also das Gebäude steht immer noch, aber es wurde ungefähr 2010 baulich verändert. Dieser vordere Teil des Eingangsbereichs wurde entfernt. Ursprünglich, wie hier in Falcon Crest zu sehen, gab es ja diese zwei ionischen Säulen, die sich hintereinander gereiht auf jeder Seite des zurückgesetzten Eingangsbereichs befanden und auf jeder Seite dann auch noch jeweils eine rechteckige Säule. Aber diese komplette Konstruktion auch mit dem dekorativen Mittelelement über dem Eingangsbereich, wo man das Schild mit dem Gebäudenamen installieren konnte, je nach Produktion, was auch immer man brauchte. Das wurde auch alles entfernt. Aus meiner Sicht war das jetzt keine sonderlich glückliche Lösung, denn architektonisch wirkt das, was jetzt noch von dem Gebäude vorhanden ist, eher flach und sieht irgendwie so ein bisschen verloren aus. Also wer mehr wissen möchte über die Filmstudios, in denen Falcon Crest gedreht wurde. Wir haben einen vierbändigen Reiseführer und einer dieser Bände beschäftigt sich mit den zwei Studios, in denen Falcon Crest gedreht wurde, nämlich Warner Brothers Studios für die Staffeln 1 bis 3 und CBS Studio Center für die Staffeln 4 bis 9. Und dieser Band beschäftigt sich auch sehr detailliert mit der Geschichte dieser Filmstudios. Oh, Nick Hogan. Ja, die Storyline mit Nick und Vicky, die bekommt jetzt in dieser Folge auch noch eine dramatische Wendung. Wir sehen, dass Nick immer noch Gefühle für Sheila hat oder zumindest Sex mit Sheila hat. Das zeigt uns auch, dass die Produzenten natürlich versucht haben, möglichst viele Handlungsstränge gegen Ende der Staffel noch besonders dramatisch zu gestalten. So, und da sind wir wieder bei einer ganz zentralen Storyline dieser Saison, nämlich bei Richard. Also nicht nur die Frage nach seiner wahren Identität und seiner Beziehung zu der Familie Gioberti Channing war eins der zentralen Elemente, sondern natürlich auch seine Beziehung zum Kartell. Diese Kulisse ist übrigens die umdekorierte Kulisse von Richards New Globe Büro und dem entsprechenden Vorzimmer. Also diese Tricks sind natürlich nicht nur wegen des Budgets nötig, sondern auch, weil man immer nur einen bestimmten Bereich hat, in dem man filmen kann. In diesem Fall war es so, dass Falcon Crest die Ateliers 1 und 19A in den Burbank Studios, heutzutage bei Warner Brothers sind das die Nummern 1, also immer noch das gleiche, und 19 verwendet hat. Und wenn es nicht absolut nötig ist, dann bleibt man natürlich auf der zugewiesenen Soundstage, also im zugewiesenen Atelier, weshalb dann die Crew natürlich bestehende Kulissen permanent umarrangieren und für verschiedentliche Benutzungen unterschiedlich dekorieren musste. Und es gibt also eine ganz witzige Geschichte von einem meiner Freunde aus der Crew, die er mir vor Jahren erzählt hat. Carmen Gallier war einer der Vorarbeiter, der Maler im in der Abteilung für Kunst und Bühnenbild. Und er und seine Maler mussten also immer präsent sein am Set für den Fall, dass während der Filmaufnahmen irgendwas beschädigt wurde oder dass man irgendwas noch kurzfristig ausbessern musste. Und obwohl Laura Maria immer versucht hat, Produktionskosten zu sparen, wie jedes wirtschaftliche Unternehmen, haben sie, als diese Kulisse vom New Globe Büro zu Jacquelines Büro in New York City umdekoriert wurde, auch den Teppichboden ausgetauscht. Und es war aber klar, dass das nur ein Umdekorieren des Sets für diese eine Szene oder für diesen einen Verwendungszweck sein würde. Und deswegen wollte dann die Filmgesellschaft den Teppich nach dem Abdrehen der Szene wegwerfen. Und Carmen war damals kurz vorher in eine neue Wohnung gezogen und hat dann seinen Chef gefragt, ob er vielleicht den Teppich behalten könnte. Und Lorimar hat dann zugestimmt. Und der Witz an der Sache war, dass der Teppich so riesig war, dass Carmen die kompletten Böden in seiner neuen Wohnung damit auslegen konnte. Aber jetzt zurück zur Storyline. Als ich 2008 mein erstes Interview mit Steve und Henry gemacht habe, habe ich damals erfahren, dass die Idee, Lana Turner als die geheime Chefin des Kartells zu nutzen, von ihnen kam. Und ich glaube wirklich, dass das brillant war. Aber es ist immer ganz witzig zu sehen, wie plötzlich alle Dinge sich wie zufällig ergeben und günstig zusammenfallen. Lanas Vertrag für Staffel 2 hatte ihr 5 Episoden garantiert. Und nachdem jetzt die Staffel langsam zu Ende ging, gab es immer noch eine Episode, die man ihr schuldete, und so kamen Henry und Steve dann auf die Idee, dass man das natürlich zum Vorteil der Serie gut nutzen könnte, indem man Jacqueline zum heimlichen Chef des Kartells erklärt, was natürlich gleichzeitig eine ganz andere Dimension in Richards Leben brachte. Und Earl war total begeistert von dieser Idee. Und übrigens die Überlegung mit der Adoption und mit Henri Dunants Vergangenheit als Nazi-Kollaborateur wurde natürlich auch primär von den Drehbuchberatern Stephen Black und Henry Stern beeinflusst. Ja, diese Szene hier im Gioberti-Haus, die ist ganz witzig. Kurz bevor Jacquelines Anruf kommt, was hier so mehr oder weniger wie im Hintergrund passiert, vermittelt eine ganz großartige Atmosphäre des normalen Lebens im Haushalt der Gioberti's. Und die Tatsache, dass es Vickys Hochzeitstag ist, macht das Ganze noch lustiger. Sie sind hier wie eine ganz normale Familie. Oh, ich liebe diesen Moment, wo Cole sich Vickys Essen komplett auf seinen Teller schaufelt. Das ist so lustig. Die Braut war ja nicht wirklich hungrig. Es ist diese Hektik am Morgen im Gioberti-Haus. Jetzt kommt Jacquelines Anruf. Man spürt so eine gewisse Anspannung und Nervosität bei den Mitgliedern der Familie. All das ist etwas, das uns auch zeigt, dass die reichen Winzer gar nicht so viel anders sind als die ganz normalen, durchschnittlichen Leute. Also das ist auch etwas, worin Falcon Crest wirklich gut war. Und hier hinter Jacqueline haben wir gerade gesehen, und hier sehen wir es wieder, der Hintergrund ist New York. Was wir hier durch dieses Fenster sehen, natürlich auch eine Kulisse, ein sogenanntes Matte Painting, also ein Hintergrundbild, das die Set-Designer hier installiert haben. Ist ganz gut gelungen. Frühstück auf Falcon Crest. Und hier ist sie. Ana Alicia sitzt ganz rechts. Jetzt habe ich schon so viel über Richard gesprochen, aber ich will natürlich auch diese Schönheit hier noch ansprechen. Ana Alicia ist ja die zweite große Errungenschaft als Hauptdarstellerin in dieser Staffel. Und wir wissen ja alle, die Figur wurde schon in Staffel 1 eingeführt, zunächst allerdings gespielt von Dolores Cantu in der Episode Liebe oder Geld. Als die Produzenten noch dachten, dass das ein einmaliger Gastauftritt sein sollte. Und als die Produzenten dann versucht haben, diese Rolle auch für die restliche Zeit von Staffel 1, nämlich beginnend ab der Folge House of Cards, nochmal einzuführen und auszutesten, jetzt mit Ana Alicia, da begriffen sie dann, dass diese Figur wirklich großes Potenzial hat. Und gleichzeitig wurde ja Ana Alicia sehr schnell sehr beliebt beim Publikum, unglaublich beliebt. Und die Autoren haben dann begonnen, all diese Stärken, die die Schauspielerin mitgebracht hat, auch für ihre Drehbücher zu nutzen. Die Produzenten haben erkannt, dass sie ja so ein wie ein Spiegelbild von Angie ist, ein jüngeres Spiegelbild. Und das Ergebnis war, dass Melissa eben in Staffel 2 schon zur Hauptdarstellerin aufgestiegen ist. Und es wurde dann eine kleine Hintergrundgeschichte hinzugefügt, die dann über die Jahre hin letzten Endes sich auch auswachsen würde. Angie hat ja am Anfang noch zu Unrecht geglaubt, dass sie von Melissa nichts zu befürchten hätte, aber dabei gar nicht erkannt, dass Melissas letztliches Ziel ist, sie abzulösen, sie zu ersetzen. Und das ist etwas, das die Produzenten so ganz langsam auch über die nächsten paar Jahre entwickelt haben, indem sie immer mehr auch an Hintergrundgeschichte zu Melissas Leben erfunden haben. Natürlich auch die jahrhundertelange Agretti-Gioberti-Fehde. Ja, und so kann man also sagen, dass es im Großen und Ganzen Ana Alicias großartiger darstellerischer Leistung zu verdanken ist, dass es zu dieser Entwicklung gekommen ist. Und natürlich hat man, um ihre Figur mehr in die Storyline einzubinden, dann auch den Mord an ihrem Vater entwickelt, der aber zunächst als die Bibel für die zweite Staffel geschrieben worden ist, von Bob McCullough und Earl noch gar nicht geplant gewesen war. Vielmehr war das auch hinzugefügt worden, als Steve Black und Henry Stern als Drehbuchberater dazukamen, weil sie Melissas Wert für die Handlung erkannt haben. Übrigens hier diese Szene, da gibt es noch eine Alternativversion, die gefilmt wurde, bevor sie so gedreht worden ist, mit einer ganz anderen Frisur für Melissa und einer Blume in ihrem Haar. Wir haben da gerade jetzt in unserem Bereich hinter den Kulissen auf der Website ein entsprechendes Foto veröffentlicht. Ja, die Hochzeit von Vicky Gioberti und Nick Hogan. Also das Drehbuch hat ja ursprünglich vorgesehen, dass Pater Bob die Trauung von Vicky und Nick durchführen sollte. Aber glücklicherweise haben die Autoren rechtzeitig erkannt, dass Nick jedenfalls nicht nach den Statuten der römisch-katholischen Kirche ein zweites Mal heiraten kann, wegen seiner Ehe mit Sheila. Denn die katholische Kirche akzeptiert ja keine zivilrechtliche Scheidung einer Ehe und behandelt Nick und Sheila deswegen natürlich weiterhin als verheiratet. Und deswegen wurde das geändert. Es ist jetzt augenscheinlich ein protestantischer Pastor hier, wodurch die Szene ganz leicht den Eindruck vermittelt, dass Nick offenbar der protestantischen Kirche angehört, womit dieser ganze Problemkreis eliminiert wurde. Ich fand es immer sehr schön, dass hier Stanley Grover wieder engagiert wurde, der ja auch schon den Pastor in Staffel 1 bei dem Begräbnis von Bill Reed und Anne Hilton gespielt hat. Wenn man so die gleichen Charaktere in Nebenrollen einsetzt, hier und da im Laufe der Jahre, ist das immer so ein Stück Authentizität, das vermittelt wird in dieser Umgebung, in dieser ländlichen Idylle, wenn man so will, des Tuscany Valley, wo ja fast jeder jeden kennt. Je später es natürlich in der Staffel ist, umso schwieriger ist es, authentische Außenszenen im Weinanbaugebiet zu vermitteln. Und wie wir alle wissen, es sind ja die Dreharbeiten in Nordkalifornien im Sommer gewesen, also im Sommer vorher, 1982, für die ersten 10 Folgen der Staffel 2, sodass also nur dort Szenen aus dem Napa Valley beinhaltet sind. Und es ist natürlich nicht immer einfach, Drehorte zu finden, die vor allem ja, das viktorianische Herrenhaus von Falcon Crest ersetzen können oder angelehnt daran sind. Und das ist auch der Grund, warum das Drehbuch für diese Folge ursprünglich mal vorschlug, dass man den Empfang nach der Hochzeit oder sogar die gesamte Hochzeit im Inneren des Hauses stattfinden lassen sollte. Das wäre sicherlich produktionstechnisch wesentlich einfacher gewesen. Einerseits waren sich die Produzenten natürlich im Klaren darüber, dass schon zu dieser Zeit die Drehorte im Weinanbaugebiet so etwas wie das Aushängeschild der Serie geworden sind. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass die Produzenten auch wussten, dass man Außenaufnahmen brauchte, einfach um zu vermeiden, dass die Folge zu innenlastig wirkte. Und aus diesem Grund hat sich dann der Drehortverantwortliche entschieden, nach etwas zu suchen, das so die Umgebung des Herrenhauses annähernd ähnlich darstellen könnte. Und das ist der Grund, warum jetzt Vickys und Nicks Hochzeit im Rosengarten von Falcon Crest stattfindet, bei dem wir ja irgendwie glauben sollen, dass es sich irgendwo in der Nähe des Herrenhauses befindet. Illusion ist natürlich immer das Ein und Alles auf dem Bildschirm. In Wirklichkeit ist das hier ein Drehort im Großraum L.A. Es ist der Rosengarten im Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden in Arcadia und erfüllt aus meiner Sicht wirklich hervorragend seinen Zweck. So, hier sehen wir im Hintergrund neben Cole Mary-Kate McGeehan, auch eine neue Errungenschaft in dieser Saison als Gaststar. Zunächst, und das ist das erste Mal, dass sie jetzt wirklich so in die Familie integriert wird. Linda als die neue Freundin von Cole, das ist ganz gut gelungen, nachdem sie bislang nur in einigen vereinzelten Szenen vor allem mit ihm zu sehen war, mit Cole, mit Billy Moses. Das ist eine ganz liebenswerte und auch immer noch super attraktive Darstellerin, die ich auch sehr schätze. Ja, jetzt kommen wir dem Finale der Staffel sehr, sehr nahe. Hier ist Gaststar James Hong, der Charles Fong spielt und der eine Schlüsselrolle bei der Identifizierung des Mörders haben wird. Wir haben ein bisschen Zeit noch, um über diese Mörder-Storyline zu sprechen. Eine der häufigst gestellten Fragen in der Fangemeinde ist ja, wann es zur Entscheidung kam, dass Julia als die Mörderin im Fall Carlo Agretti ausgewählt wurde. Es gibt darüber keine exakte Dokumentation und man muss ja auch wissen, wenn eine Storyline entwickelt wird, und zwar schon in der Bibel einer Staffel, dass trotzdem in den weiteren Konferenzen über die Fortentwicklung der Staffel zwischen den Autoren und den Produzenten oft Dinge noch geändert werden. Diese Konferenzen finden ja statt, während schon Folgen gedreht werden. Das heißt, im laufenden Produktionsbetrieb werden erst die weiteren Drehbücher ausgearbeitet und fortentwickelt, sodass es oft zu ja noch wirklich gravierenden Änderungen kommt. In diesem Fall war die Situation noch komplizierter, denn der Mordfall Agretti war noch nicht einmal Teil der ursprünglichen Bibel, was im Nachhinein betrachtet einem sehr überraschend vorkommt, weil es ja gerade so ein zentrales Element der Staffel 2 geworden ist. Naja, jedenfalls hat der großartige Bob McCullough, der diese Folge geschrieben hat und der während der ersten drei Staffeln die Serie ja geleitet hat, später mal gesagt, er habe darüber, wer der Killer sein könnte, so in etwa dem letzten Drittel der Saison nachgedacht. Und natürlich ist es so, dass die Produzenten es für die Zuschauer schwer machen wollten, und die Zuschauer gerne auch auf eine falsche Fährte geführt haben. In der 14. Episode dieser Staffel, in Above Suspicion beispielsweise, haben die Produzenten ja ein paar Figuren sehr ähnliche Wollpullover und Wollwesten in grauer Farbe tragen lassen, die ganz stark daran erinnerten, was Agrettis Mörder auf dieser an seinem Arm hatte. Man sah ja damals nur die Hand mit dem Handschuh und den Arm, aber auch das war graue Wolle. Und wir haben eine Zusammenstellung in unserem Bereich hinter den Kulissen in der betreffenden Episode. Da sieht man also verschiedene Szenenbilder daraus. Wie alle ja wissen, hat Bob verschiedene Geständnisszenen geschrieben und die wurden dann auch alle verfilmt, damit keiner im Voraus wusste, wer denn jetzt als Carlos Mörder identifiziert werden würde. Und das hat man auch vor der Besetzung und dem Stab geheim gehalten, weil Lorimar vermeiden wollte, dass irgendetwas an die Presse durchgestochen wurde. Wir haben in unserer Charlie Chi Gedächtnisbibliothek auf der Website, die für unsere Mitglieder erreichbar ist, ja die verschiedenen Entwürfe auch mit den ganzen Charakteren, die den Mord gestanden haben, abgelegt. Als ich Garner Simmons interviewt habe, der einer der Konzeptkoordinatoren für Staffel 2 war, für unser Magazin Falcon Cresters Tell It All, also Falcon Cresters erzählen alles, erzählte er mir, dass noch nicht einmal der Sender CBS wusste, wer der Killer letztendlich sein würde, obwohl natürlich Mitarbeiter des Senders auch ihren Input zuvor schon gegeben hatten. Aber erst wenige Minuten vor der Ausstrahlung hat Lorimar das endgültige Band an CBS in Hollywood geliefert, die es dann per Satellit nach New York geschickt haben, weil ja aufgrund des Zeitunterschiedes der verschiedenen Zeitzonen die Folge dann erst in New York lief. Und Abby selbst war die einzige aus der Besetzung, die von Bob an diesem Nachmittag informiert wurde. Diese Szene hier mit Lana Turner ist ganz interessant. Das ist, Lanas Teile wurden als allerletzte für diese Staffel gedreht und zwar nur mit der Anwesenheit von Susan, Joe Lambie, James Hong und Foxworth am 8. Februar 1983. Die ganzen Geständnisszenen, in denen ja suggeriert wird, dass Jacqueline auch anwesend ist, wurden ohne Lana Turner schon einen Tag vorher gedreht. Ja, Chase kommt hier mit Robbins und mit Fong an. Es war ja wichtig, jetzt den Mordfall zu lösen, aber ich glaube auch, dass die Autoren sehr gut verstanden haben, dadurch Chases egoistische Verhaltensweise nochmal ganz gut zu betonen. So gut es auch war, dass jemand sich darum gekümmert hat, den Mörder oder die Mörderin zu überführen, begreift natürlich das Publikum auch, wie Chase seine Prioritäten setzt. Die Klärung des Mordfalls war für ihn auf alle Fälle wichtiger als die Hochzeit seiner Tochter. Chases Streben nach der Wahrheit, diese kompromisslose Art, die Sachen anzugehen, egal wie seine Familie das empfindet. Das ist ein Resultat der impulsiven Art und auch ja, der Verbohrtheit, die Chase hat. Und das zeigt auch, dass Bob McCauer als Autor und überwachender Produzent hier wirklich wieder etwas sehr Wichtiges getan hat, nämlich die Figur von Chase nicht einfach als Held darzustellen, sondern mit vielen unterschiedlichen Aspekten ihn darzustellen als jemand, der auch Fehler hat, der selbstgerecht ist. Und das wird ja auch zurückschlagen auf Chase jetzt am Ende der Saison. Nicht nur, wie er im Krankenbett enden wird, sondern mit der noch viel dramatischeren Entwicklung für Jacqueline. Ja, viele Teile dieser Szenen mit den anderen Charakteren, die gestanden haben, wurden ja schon im Schnittprozess dann auch benutzt für diese Endversion. Und man braucht da gar nicht viele Worte drüber zu verlieren. Dadurch sind natürlich einige Kontinuitätsfehler entstanden. Wir haben die ja im Detail in unserem Bereich hinter den Kulissen auch auf der Website aufgelistet. Jetzt ist Julia hier gerade als Mörderin entlarvt worden. Das war ein ganz großer Schocker damals. Aber ich glaube, dass das wirklich brillant war, eben weil es so unerwartet war. Und ich mochte die weitere Entwicklung wahnsinnig gerne. Ich fand es super, dass man sie nicht einfach ins Gefängnis geschickt hat, um sie da verrotten zu lassen, wie es vielleicht manch andere Serie gemacht hat, sondern dass sie Julia behalten haben als Figur über viele weitere Jahre hinweg und ihr ganz interessante Handlungsstränge noch gegeben haben. Das war ein ganz großes Plus der Serie und hat das Ganze auf eine gewisse Weise dann auch doch wieder realistisch gemacht. Tja, und hier kommt ihre Überraschung für Chase. Jetzt sehen wir hier die Außenaufnahmen des Hauses, die natürlich auch von früher stammen, weswegen natürlich weder Chases Auto noch das Polizeiauto noch Autos von Gästen davor zu sehen sind. Und hier ist die letzte Szene. Wer liegt in diesem Sarg? Das war die große Frage für den Sommer 1983. Und da sind wir auch schon beim Abspann. Ich möchte mich bedanken, dass Sie das Finale der zweiten Staffel mit mir sich angesehen haben und hoffe, dass Ihnen das gefallen hat. Sie können mir gerne Kommentare, Anmerkungen und so weiter zu meinem Audiokommentar schreiben, production.office@falconcrest.org oder auch Fragen schicken und ich freue mich jedenfalls über alle Zuschriften. Ich bin Thomas J. Pucher, Vorstand bei falconcrest.org und bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.